Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 und DRS 4 News am 62. Internationalen Filmfestival von Locarno.
Unsere beiden Gäste kommen heute aus Deutschland. Der Schauspieler und Regisseur und Drehbuchautor Detlef Buck präsentiert heute Abend hier auf der Piazza Grande in Locarno seinen neuen Film Same but Same but Different. Mehr dazu gleich und dann der zweite Gast.
Ich heiße Nina Hoss, hallo. Ich freue mich, bin hier in Locarno Teil der Jury und bisher macht es sehr großen Spaß.
Am Mikrofon Erik Facko und das weitere Team Romana Costa, Brigitte Hering und Michael Sennhauser. Geboren am 1. Dezember 1962 in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein, der Heimat der Karl-May-Festspiele, aufgewachsen in der Nähe von Hamburg, bekannt geworden als Regisseur und Schauspieler in und mit Filmen wie Männerpension, Herr Lehmann, Sonnenallee, Knallhart und Hände weg vom Mississippi. Herzlich willkommen, Detlef Buck.
Also viel Stau hier, ne?
Es ist extrem viel Stau, das kann man sagen, ja. Nach den Verkehrsmeldungen von vorhin. Herr Buck, waren Sie denn schon auf der Piazza Grande? Haben Sie sich den Ort schon mal angeguckt, wo heute Abend Ihr Film präsentiert wird?
Ja, ich war mal mit dem Josef Hader hier, das ist ein Österreicher. Mit dem hatten wir einen Film hier laufen, Kompetition, ich weiß aber nicht mehr wann, 2002.
Aber große Vorfreude jedenfalls, heute Abend nämlich das große Publikum.
Ich freue mich immer antizyklisch, das heißt, wenn der Film noch nicht gemacht ist, freue ich mich darauf, den machen dürfen zu können oder so. Und wenn er dann fertig ist, dann freue ich mich, dass er fertig ist und er ist aber auch erwachsen und muss er selber laufen.
Eben, und dann wird er dann vom Publikum vorgeführt. Und jetzt können Sie mitverfolgen, was dann Ihrem Film passiert, morgen hier in der Sendung. Wir werden nämlich dann besprechen. Nun also eine Rückblick auf gestern Abend auf der Piazza Brigitte Hering. Da war der Film, ein Film aus der Schweiz, La Valle delle Ombre. Wie gesagt, ein Schweizer Film, vielleicht sogar auch ein bisschen ein Tessiner Gewächs.
Ja, in der Tat, wobei der Regisseur einen nicht sehr Tessiner Namen hat, wie wir schon gehört haben, er heißt Mihai Györik, ist ein in Basel aufgewachsener Ungare, hat aber einen Tessiner Film gemacht. Das Wetter war perfekt und trotz Fußballspiel Schweiz-Italien war die Piazza voll. Das heißt also ungefähr 8000 Zuschauer und Zuschauerinnen
waren
da.
Was viel ist, genau. Und wie ist er denn angekommen bei diesen Zuschauerinnen und Zuschauern auf der Piazza?
Ja, man konnte ja ein bisschen Angst haben, weil der Film tatsächlich leicht amateurhaft gewirkt hat. Aber den Zuschauern scheint es gefallen zu haben. Das mag daran liegen, dass das ein bisschen ein Heimspiel war für den Film. Die Leute gruselten mit Genuss, kann man so sagen.
Also wunderbar und großer Applaus zum Schluss, nehme ich jetzt mal an, weil eben Heimgewächs.
Volksfeststimmung schon fast, könnte man sagen, ja.
Wunderbar. Nun zurück zu Ihnen.
Das wird heute Abend nicht passieren, glaube ich.
Das werden wir alles rausfinden.
Obwohl, ich würde mich freuen, wenn das jetzt anfängt zu regnen, mitten in der Vorstellung und alle Leute dann da bleiben und es wie so ein Rockkonzert ist.
Das wird nicht so werden,
nicht?
Auf jeden Fall, weil ich glaube, die Wettervorhersage ziemlich gut ist. Darf ich Detlef Buck sagen oder muss ich Buck sagen?
Ich sage Foucault, du sagst Buck.
Okay, also, wenn man jetzt Ihren Lebenslauf liest, fällt da eines auf. Da ist einer nicht nur Schauspieler oder Regisseur, er ist auch noch gleich Drehbuchautor und Produzent. Jetzt die Frage, werden Sie lieber dirigiert oder dirigieren Sie lieber?
Ich arbeite am liebsten mit Leuten, die mit denen es Spaß bringt zu arbeiten, die eigentlich hauptsächlich auch, ja, mit denen man einfach mal eine Nacht durchquetschen kann und die nicht dann humorlos sind. Das mag ich. Und dann ist es mir gleich, in welcher Funktion ich da bin, ob ich als Produzent da stehe oder auch als Gaukler.
Ich glaube, darum sieht man auch Michael Glavocka, Ihren österreichischen Kollegen, in Ihrem Film in einem Kurzauftritt und Sie spielen in seinen Filmen mit. Ich glaube, ihr macht alles so ein bisschen, weil Filmen einfach Spaß macht, oder?
Ja, weil letztendlich ist man als Regisseur und ich kenne viele auch Kollegen, die dann teilweise ein Jahr allein kämpfen um ein Projekt und keinen Austausch haben. Das ist ja nicht mehr so wie in der Filmschule, wo man sich andauernd austauscht, sondern man sitzt quasi in einem Büro und versucht irgendwie einen Stoff wieder zu... Und deswegen sind Freunde ganz wichtig da. Und mir ist es eben wichtig, einfach ein Teil von einem Team zu sein und nicht the master of the universe. Also das ist mir dann auch ein bisschen zu blöde.
Aber trotzdem in der Männerpension, den großen Erfolg aus den 90er Jahren, da haben Sie quasi irgendwie fast alles selbst gemacht. Drehbuchautor, Darsteller und Regisseur.
Ja, aber letztendlich war das auch mit sehr gutem Team und damals war auch mit dem Iziak, ich glaube mit dem Iziak, ein Kameramann, mit dem ich dann nächtelang darüber geredet, wie man das macht und so. Also ich war nicht derjenige, der alles allein macht. Das geht eigentlich irgendwie auch gar nicht. Und die Produktion habe ich mit dem Klaus Boje gemacht. Nottugend, gleich am Anfang wurde ich beschissen mit einer Unterschriftenfälschung. Und dann haben wir uns zusammengetan. Aus einer Notgemeinschaft ist daraus eine 20-jährige fruchtbare Produktionsgemeinschaft geworden, wo es dann einfach auch Spaß bringt.
Kann man sagen, nur noch mit Freunden arbeiten?
Nein, dann würde man ja ein dicht closed shop sein. Man sollte auch versuchen, neue Freunde zu gewinnen, dafür oft zu sein. Also sonst hätte ich auch diesen Same Same But Different nicht gemacht. Also das ist ein Stoff, der in Kambodscha spielt, und ich war, während ich das gelesen habe, die wahre Geschichte von Benjamin Prüfer in Vietnam mit vielen Filmen von uns beim Goethe-Institut unterwegs und hatte das alles und fand das sehr, sehr aufregend und spannend.
Wir kommen dann gleich darauf zurück. Same Same But Different ist eben ein different Film, also ein anderer Film. Der letzte war aber schon different, knallhart. Das war auch schon eine Art Änderung. Das war ein Film über Jugendliche, über Mobbing und wirklich ein Film, der sich ein bisschen abhebt von dem, was Sie vorher gemacht haben. Irgendwie wirken die neuen Filme väterlicher. Es geht um Jugendliche, es geht um Leute, die jünger sind als Sie. Hat sich was verändert in Ihrem Leben?
Ja, ich habe es auch gemerkt. Früher war ich oft der Jüngste am Set und jetzt mittlerweile, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich frage mich das die ganze Zeit. Vor allem, wenn man die Zahl 20 im Mund nimmt, dass man sagt, warum ist plötzlich macht man Filme um Jugendliche? Ich verstehe es. Eigentlich müsste man immer nur Filme mit seiner Generation. Und da ja die Altersstatistik steigt, also das wird erfolgreicher werden, das stimmt. Ich habe da vorher auch noch Hände weg vom Mississippi gemacht, einen Kinderfilm, also noch einen runtergestuft.
Same, same, but different, also dieser neue Film, der heute Abend auf der Piazza zur Uraufführung kommt, der behandelt eine wahre Geschichte, das haben Sie gerade erwähnt. Das ist die Geschichte des jungen deutschen Benjamin Prüfer, der als Backpacker mit dem Rucksack durch Asien zieht und dabei in Kambodscha eine junge Frau kennenlernt. Namens Srikau, mein Kambodschanisch ist nicht so wahnsinnig gut, ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig hingekriegt. Und dieser Benjamin Prüfer, der verliebt sich dann in die junge Frau und umgekehrt, und er muss dann aber schnell mal merken, dass die junge Frau sich prostituiert und dass sie HIV-positiv ist. Und trotzdem bleiben die beiden ein Paar. Das ist jetzt die Kurzzusammenfassung des Films. Was hat Sie denn am Stoff denn so fasziniert, dass Sie gedachten, da muss man einen Film draus machen?
Also bei jeder Kurzzusammenfassung klappt man fast immer zusammen. Also
ja, es tut mir leid.
Nein, nee, das ist normal. Also ich meine letztendlich, kannst du auch Herr der Ringe dann sagen, ja, die suchen einen Ring und dann müssen sie da reinschmeißen. Oder ich meine, das Ganze.
Ich habe eine Uhr in 3 Minuten.
Ja, also ich denke mir auch immer, weil Gott, ist das banal. Der Reiz dieser Geschichte liegt einfach wirklich daran, dass ich zu dem Zeitpunkt, also man ist ja nicht immer für jede Geschichte bereit, und ich habe dieses Buch auch meiner Tochter gegeben, und die sich genau auf so einer Schnittstelle befand nach der Schule, was mache ich jetzt oder so, erstmal eine Reise oder dann Beruf oder so und so, und das ist auch der Zustand von dem Benjamin Prüfer, und er will sich eigentlich gar nicht verlieben. Und sie hat aber den Plan, und das ist letztendlich, das muss man auch verstehen, bei asiatischen Mädels, die in den Bars sind, die haben auch nicht eine Chance, jetzt einen kambodschanischen Mann kennenzulernen, sondern müssen dann eben auch zusehen, dass sie da irgendwie einen Touristen auch kennenlernen. Und sie hat den Plan, wirklich ihn kennenzulernen, und geht auf ihn zu und merkt aber dann, der ist anders als die anderen. Er ist wirklich jemand, der über eine Verantwortung dann sie nicht einfach nur benutzt, sondern einfach weitergeht. Und das mit diesem jungen Alter, die waren beide 22. Und die Geschichte hat wirklich eine eigene Aura. Und ich nenne das immer, das ist eine Liebesgeschichte von einer weltwärts gewandten jugendlichen Klientel. Die sagt, Globalisierung ist klar, und das ist etwas, was anders ist. Also die Liebe wäre auch ohne Internet nicht möglich gewesen.
Das heißt, diese Globalisierungsbewegung, man könnte auch sagen, die Ausweitung der Kampfzone bei euch. Michael Glavocka hat ja bei Slumming auch das Gleiche gemacht. Der Schluss des Films dort geht auch nach Asien, aus Österreich weg. Ihre Filme haben vornehmlich in Deutschland gespielt, ursprünglich sogar sehr innerdeutsch. Jetzt ist diese Öffnung da. War das ein Bedürfnis oder ist das jetzt einfach da? Geht es nicht mehr ohne?
Nee, ich folge der Geschichte eigentlich. Und da tatsächlich kann es sein, dass sich eben durch eine Globalisierung, ich meine, als ich jetzt hier genau anders gemacht habe oder sowas, da war ja gerade mal eine Grenzöffnung. Und man geht da schon dann anders um. Und Knallhart ist ja mehr oder weniger auch schon eine Multikulti-Veranstaltung in Neukölln. Ne?
Das fällt mir noch auf. Wir können auch anders, war einmal ein Titel einer ihrer ganz frühen großen Erfolge. Und Same, Same, But Different ist eigentlich wieder ein ähnlicher Titel, oder? Fast das Gleiche, könnte man sagen.
Ja, jetzt, wo du es sagst. Ja, Das kann sein. Na, vielleicht, man hat so einen Hang zu gewissen Dingen. Ne?
Detlef Buck, Sie bleiben weiter bei uns. Meine Kollegin Romana Costa hat gestern einen weiteren Filmstar aus Deutschland getroffen. Nina Hoss, die in Locarno als Schauspielerin auftritt, aber nur in einem Film, den sie mitgenommen hat. Ansonsten sitzt sie nämlich in der Jury des Wettbewerbs.
DRS 4 News und DRS 2 aus Locarno.
Nina Hoss, Jahrgang 1975, bekannt durch Rollen wie Das Mädchen Rosemarie von Bernd Eichinger, Die weiße Maasai, Elementarteilchen und vor allem auch Jella von 2007, für den sie an der Berlinale den Preis als beste Schauspielerin erhielt. Romana Costa, Sie haben Nina Hoss getroffen. Wie war denn dieses Treffen?
Sehr angenehm, sehr, muss ich sagen. Wir haben uns zwischen zwei Filmen im Forum getroffen, also dort, wo über die gesehenen Filme diskutiert wird. Nina Hoss ist sympathisch, klug. Es war ein ungezwungenes Gespräch, obwohl es nicht ganz leicht war, sie zu bekommen. Die Jurymitglieder hier in Locarno, die sind sehr beschäftigt. Sie schauen sich alle Filme, die im internationalen Wettbewerb stehen, an. Das sind 18 insgesamt, darüber hinaus natürlich noch andere. Also Nina Hoss hat mir gesagt, 4 bis 5 Filme am Tag. Und das hat auch so seine anstrengende Seite. Doch dieser Rollentausch, also dass sie einmal Filme selbst beurteilen muss und nicht beurteilen wirkt, das macht ihr Spaß.
Ich mag diese Seite eigentlich auch ganz gerne, weil man entspannt gucken kann. Was für mich, da ich ja natürlich keine Kritikerin bin, das Angenehme ist, dass ich nachher nicht darüber reden muss, was mir nicht gefallen hat, sondern eigentlich nur, wir prämieren einfach das, was uns am besten gefallen hat von dem Wettbewerb. Also alle Kritik, die man hat, die bleibt unter uns. Das ist ganz angenehm.
Zu den Wettbewerbsfilmen darf Nina Hoss sich natürlich noch nicht äußern, weil der noch nicht vorbei ist. Aber hat sie gesagt, welche Filme sie grundsätzlich denn ansprechen?
Ja, grundsätzlich über Filme zu sprechen, das ist natürlich immer schwierig. Nina Hoss sagt, sie schätze es, wenn ein Film sie emotional berührt, wenn er klug ist, eine gute Geschichte, gut gespielt. Also all das, was wir auch mögen.
Hauptsächlich ist es, glaube ich, die Geschichte, die erzählt wird. Dass ich nicht das Gefühl habe, ein Regisseur ist wesentlich klüger als seine Charaktere. So, also das, damit meine ich, dass ein Film überkonstruiert ist und den Darstellern keine Freiheit mehr lässt. Das merke ich sofort, da werde ich dann verstimmt. Sondern wenn ich merke, hier hat einer wirklich einen Ansatz und genügend Freiheit und Selbstsicherheit, um auch Dinge geschehen zu lassen.
Jedes Jurymitglied darf hier in Locarno einen Film mitbringen für das Programm. Und Nina Hoss hat ausgesucht Jella, den haben wir bereits erwähnt gehabt, der Jella des deutschen Regisseurs Christian Petzold. Hat sie gesagt, warum gerade dieser Film, Romana Costa?
Nina Hoss hat insgesamt 4 Filme mit Petzold gedreht, Toter Mann, Wolfsburg, dieses Jahr Jerichow und eben vor 2 Jahren dieser Film Jella. Petzold ist also ein wichtiger Regisseur für Nina Hoss. In Jella spielt sie selbst die Hauptrolle. Es geht darin um eine Frau, die nach dem Mauerfall von Ostdeutschland im Westen zieht. Ein nüchterner, melancholischer, feiner Film, für den Nina Hoss 2007 den Goldenen Bären als beste Darstellerin in Berlin erhielt. Und weshalb sie ihn nach Locarno mitgenommen hat, der Film sei an anderen Festivals sehr gut angekommen.
Zumindest habe ich immer mitbekommen, dass Menschen sehr angetan waren von der Art, wie er über Deutschland erzählt und dass es so eine neue Sichtweise war für viele aus dem Ausland, dass ich dachte, das ist etwas, was hierher gehört. Und so habe ich es auch wahrgenommen. Nicht so moralisch, sondern man kann was entdecken über das Land, was man vielleicht noch nicht gekannt hat, wenn man möchte. Man kann aber auch einfach einer Geschichte folgen. Und es wird einem nicht auf die Nase gedrückt, Achtung, hier liegt ein Problem vor. Und das finde ich sehr angenehm und finde ihn einfach einen fantastischen Autorenfilmer.
Nina Hoss spricht hier eine Herangehensweise an, eine Art Film mit erhobenem Zeigefinger und etwas allzu deutlicher Moral, und das mag sie nicht so sehr. Der deutsche Film und die Vergangenheitsbewältigung, das hat man hier in Locarno auch gesehen, zum Beispiel das Leben der anderen in der Vergangenheit oder dieses Jahr jetzt unter Bauern. Romana Costa, haben Sie Nina Hoss danach gefragt?
Ja, Nina Hoss meint, der deutsche Film beschäftigt sich sehr stark mit der Verarbeitung der eigenen Geschichte. Immer noch ein großes Thema und sehr präsent, ganz klar, der Zweite Weltkrieg. Unter Bauern, den Sie jetzt angesprochen haben, der hier in Locarno zu sehen war, ist ein Beispiel. Hoss sagt aber auch, dass nun langsam auch das Verhältnis zwischen Ost-West, das geteilte Land, das nicht so einfach zusammenzubringen ist, im deutschen Film thematisch aufgegriffen wird.
Teilweise ist es etwas konservativ, weil es wieder zurückfällt in dieses, es war doch alles gar nicht so schlecht. oder man versucht es zu verteidigen. Und es gibt aber auch andere, die absolut dem auf die Spur gehen, was dieses Land ausgemacht hat und dessen Problematik auch. Und ich glaube, die deutschen Themen werden jetzt von den Deutschen selber auch verarbeitet.
Und was sagt sie als Schauspielerin? Welche Rollen mag sie denn am liebsten?
Sie ist da nicht wählerisch. Sie konnte mir nicht sagen, diese Rolle möchte ich unbedingt spielen und nie im Leben diese Rolle. Sie findet, eine Schauspielerin müsse sich anpassen können, hineinwachsen. Deshalb sei sie ja schließlich Schauspielerin. Das ist eine Herausforderung. Sie möchte alles Mögliche ausprobieren. Sie ist eine sehr neugierige Frau.
Ich habe auf alles Lust. Also ich habe von nichts Angst, es anzugehen, aber bestimmt kann man nicht alles verkörpern. Für manches ist man richtig und für manches nicht. Aber manchmal kann man ja auch über sich hinauswachsen.
Soweit also Nina Haus über die Rollen, die sie gerne möchte. Zum Schluss noch dieses Thema. Wir haben ein bisschen vorher diskutiert, wer sollte denn eigentlich irgendwie dieses Interview führen gehen. Und wir haben dann gedacht, vielleicht haben es die Männer nicht so einfach mit Nina Haus, weil sie einfach eine bildschöne Frau ist. Wissen das als Frau? Haben Sie sie darauf angesprochen?
Ich sage nur, Sie haben was verpasst. Sie haben was verpasst. Sie ist wirklich klug, intelligent, sie ist nicht arrogant, sie ist, ja, bildschön, man kann neidisch sein.
Und was sagt sie denn zum Thema Schönheit?
Ja, bitte? Hören Sie selbst.
Ich nehme mich als solche nicht wahr und das meine ich überhaupt nicht kokett. Ich versuche, ich bin, glaube ich, auch so aufgewachsen, dass man sich tunlichst auf das Äußerliche nichts einbildet. Und es gibt genügend Sachen, wo ich denke an mir, ja, um Himmels Willen, was reden die denn da eigentlich die ganze Zeit? Aber ehrlich gesagt ist es auch letztendlich so, dass ich mehr über meine Arbeit wahrgenommen werde, als über die Schauspielerin, die ein schönes Gesicht hat, aber sonst nichts kann oder so. Da bin ich zum Glück dran vorbeigeschrappt oder ja, tut man ja auch was dafür. Ne?
DRS4 News und DRS2 aus Lokango.
Soweit also die Begegnung mit Nina Hoss von Romana Costa. Buck oder Detlef Buck, wenn Sie das so hören, was Ihre Kollegin da sagt über das deutsche Kino mit dem Zeigefinger.
Was sagt Ihnen das Aussehen?
Aber Sie haben diesen Teil behalten.
Das Verhältnis der Deutschen zu ihrer eigenen Geschichte habe ich schon zwei Sätze schon mal gehört vorher. Da schlafe ich auch oft ein. Aber bei dem Aussehen habe ich dann zugehört, ja. Nein. Nina ist eine sehr patente Persönlichkeit, kann man sagen. Und die ist auch sehr wach durch die Gegend wackelt. Sie hat ja auch selber in einem Film Anonyma mitgespielt. Letztendlich auch ein sehr prekäres Thema gewesen. Russland oder Sowjetsoldaten drängen nach Deutschland und sind dort mehr oder weniger auch in Städte oder in den Häuser eingefallen und Vergewaltigungsthemen sind da hochgekommen. Das war, so ein Thema hätte vor 15, 20 Jahren noch nicht mal behandelt werden können in Deutschland. Das hat sich auch eine gewisse Perspektivveränderung stattgefunden. Spätestens nach Günter Grass Buch ist er letztendlich, was den Deutschen passiert ist im Zweiten Weltkrieg, da plötzlich werden diese Themen aufgegriffen, was mich auch wirklich wundert. Es wäre lange Zeit nicht möglich gewesen, so etwas überhaupt zu bearbeiten von deutscher Seite. Amerikaner oder sowas können das sowieso ja machen. Das ist immer leichter dann, weil Deutsche natürlich dürfen bestimmte Themen angehen, bestimmte Themen nicht.
Man hört ja auch, bei uns geht sofort der Alarm los, wenn das Thema angesprochen wird. Da kommt die Polizei. Na, im Ernst. Wie ist das mit dem Zeigefinger bei Ihnen? Irgendwie hat man das Gefühl, bei Knallhart war noch ein bisschen zu spüren. Und jetzt bei Same, Same, But Different habe ich das Gefühl, möchten Sie explizit keinen Zeigefinger machen. Also der Film ist irgendwie anders als andere Asienfilme. Er ist friedlicher, er ist lebensbejahender, er ist optimistischer. Hat das ein bisschen Methode?
Ja, bei dem Thema auf jeden Fall, weil ich nicht möchte, dass man bei bestimmten Themen wie Asienurlauber sofort an den dicken deutschen Sextouristen denkt, den es sicherlich auch gibt. Das ist mir dann einfach zu fad und einfach zu blöde, Klischees einfach zu wiederholen. Und ich habe durch die Recherchereisen auch mitgeredet, dass die Wirklichkeit sich eigentlich sehr viel differenzierter darstellt, als eben das nach außen dringt. Und da muss man dahinter steigen. Und das finde ich einfach, was eine Geschichte ausmacht, nicht nur eben das as usual, was ich schon kenne. Deswegen höre ich auch bei deutschen Geschichten eher dann hin, wenn ich sage, das ist eine neue Perspektive, eine andere, nicht nur das, was ich schon kenne. Ich bin da nicht so wie viele, die sagen, ich möchte das nochmal gucken, was ich schon kenne. Da langweile ich mich eher. Ich mag auch nicht so Sequels. Teil 1, gut 2 schon bedingt und dann bis 5 brauche ich nicht.
Also gilt auch für diesen Film wieder, wir können auch anders.
Ja, auf jeden Fall. Ich mag das Prinzip anders oder neu zu sehen, letztendlich, weil es mich einfach mehr dran hält. Ja. Ich mag grundsätzlich auch keinen Zeigefinger.
Sie haben vorhin gesagt, es ist beinahe zum Einschlafen, also bis zum Überdruss, sollte man mal aufhören mit der Vergangenheitsbewältigung, filmisch umzusetzen.
Nein, weil das sind die as usual Fragen, die dann kommen, wie ist der deutsche Film, die Frage zum deutschen Film, ist natürlich für jemanden, der, ich meine letztendlich, man fragt ja auch die Amerikaner nicht zur Situation des amerikanischen Films so oft, weil man sowieso davon ausgeht, dass die alles bestimmen. Man fragt immer letztendlich, wie ist der französische Film, wie ist der englische Film, wie ist der italienische Film, wie ist der Schweizer Film, was ist da letztendlich immer das, und dadurch, das weiß, nimmt ja jeder selber wahr.
Man fragt die Opfer.
Man fragt die Opfer, aber letztendlich, ich sage immer, jede Gesellschaft kriegt die Filme, die sie verdient.
Herzlichen Dank für diesen Besuch. Ich glaube, Sie müssten langsam weiter. Book oder Detlef Book, herzlichen Dank für den Besuch
bei uns. Wir kommen direkt, ne?
Ja.
Wir sehen uns.
Okay, dann viel Vergnügen heute Abend und viel Erfolg auch auf der Piazza.
Ja, ich wünsche mir Regen.
Aha, okay.
Und so eine Schlammzeit, so also ein bisschen Woodstock-Gefühl.
Ja, also gut, danach machen wir
nachher. Geht das hier in Locarno?
Ja, wir probieren mal den Regengott anzubeten, um viel Regen für heute Abend, für die Premiere des Films von Detlef Book oder Book. Same, same, but different. Herzlichen Dank für den Besuch.
Tschüss, Erik.
Jetzt machen wir noch eine kurze Vorschau auf morgen. In der Sendung haben wir vorgesehen, dass wir nochmal dieses Festival von Locarno im Rückblick ein bisschen betrachten. Ein bunter Strauß von verschiedenen Eindrücken, die da kommen sollen. Brigitte Hering, was werden Sie denn mitbringen morgen in der Sendung?
Ich werde meinen Lieblingsfilm mitbringen, das ist Pianomania, und ich möchte jetzt eigentlich gar nicht mehr darüber sagen. Das ist ein Dokumentarfilm über einen Klavierstimmer und das klingt furchtbar langweilig und dabei möchte ich jetzt die Vorschau belassen.
Okay, dann Romana Costa, was war denn für Sie entscheidend an diesem Festival? Was werden Sie uns morgen mitbringen zu dieser Schlussrunde?
Pippo Del Bono, ein italienischer Theatermann. Er ist Pippo Del Bonos Ehrengast hier in Locarno und sein filmisches Schaffen wird gezeigt, noch nicht so bekannt. Und vor allem sein aktueller Film La Paura, da stellt er Italien an den Pranger.
Pippo Del Bono, noch vielleicht ein oder zwei Sätze zu ihm?
Eben, er selbst, man kennt ihn als Theatermann, als Italienischer, ist 50-jährig und hatte auch schon eine Produktion gezeigt in Chur dieses Jahr. Ansonsten als Filmregisseur noch nicht bekannt, vor allem in der Schweiz. Und ein schräger Typ.
Den kriegte man hier natürlich in Locarno jetzt, natürlich kennt man ihn ein bisschen besser im italienischen Sprachraum, jetzt kann man ihn auch anders kennenlernen, auch das deutsch-schweizer Publikum, das hier ist. Michael Sennhauser, morgen kommen wir endlich mal auf den Wettbewerb hier in Locarno zu sprechen. Dürfen wir mal schon ganz kurz mal angedeutet kriegen, was wir da hören werden?
Ja, das hat sich gerade ein bisschen geändert. Der Wettbewerb war bisher eigentlich ziemlich flau. Bisher hat es überhaupt erst drei Filme gegeben, die besprechenswert gewesen wären. Heute hat sich das geändert. Wir haben eben einen neuen Film gesehen, der ziemlich überraschend ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, worüber wir morgen sprechen werden. Ich hoffe, der Wettbewerb zieht an. Wir werden nämlich noch zwei weitere Filme sehen bis morgen. Man kann sagen, der Wettbewerb von Locarno war bisher eigentlich ein klassischer Locarno-Wettbewerb, aber am unteren Rande.
Das heißt?
Das heißt, die Filme waren alle so, dass man das Gefühl hat, gibt diesen Leuten Geld, dass sie wieder einen machen können. Talent haben sie, aber sie haben es noch nicht ganz hingekriegt bei den meisten, die wir bisher gesehen haben.
Sie haben gesagt, bis jetzt waren es drei Filme, die der Wert waren. Der vierte ist jetzt heute dazugekommen. Sie waren auch dabei, Brigitte Hering. Was ist denn das für ein Film?
Das war ein griechischer Film. Der hieß Platos Academy. Und es ist ein...
Auf Griechisch Akademia Platonos.
Dankeschön. Und es war ein Film über einen Griechen, der mit seinen drei Freunden immer vor seinem Kiosk sitzt und fremdenfeindliche Witze vor allem gegen Albaner schmeißt, bis er plötzlich den Verdacht hat oder herausfindet, dass er eigentlich selber Albaner ist und das dann sein Leben ganz gehörig durcheinander schüttelt.
Das wird wohl einige Verwirrungen geben, stelle ich mir vor.
Ja, vor allem sind diese Szenen absolut hinreißend, weil diese drei Ladenbesitzer einfach vor dem Laden sitzen und über die Albaner schimpfen und sogar den Hund trainiert haben, bei den Albanern zu bellen. Und in dem Moment, dass sich herausstellt, dass dieser Stavros, also eine der Hauptfiguren, möglicherweise auch Albaner ist, wird er vom Hund auch angebellt. Der Film ist randvoll mit solchen Szenen, ist also wirklich eine göttliche Komödie gegen den Fremdenhass und gegen die Idiotie.
Also tatsächlich eine Komödie mit Tiefgang, kann man sagen.
Auf jeden Fall. Also der Film macht unheimlich Spaß und man macht aber auch nachdenklich.
Okay, mehr zu einem Rückblick über diese 62. Ausgabe des Filmfestivals von Locarno hören Sie hier morgen in dieser Sendung. Wir werden uns dann auch noch über den Regen auf der Piazza unterhalten, über Weltuntergangsstimmungen auf der Piazza und auf der Leinwand. All dies hören Sie dann morgen in diesem Magazin. Das Team von Locarno verabschiedet sich für heute. Romana Costa, Brigitte Hering, Michael Seinhauser. Mein Name ist Eric Facon. Buongiorno.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.